ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, ihr habt es in diesem Winter wahrscheinlich auch schon bemerkt. Es ist leider ruhiger geworden in den Gärten. Und da meine ich jetzt nicht die normale Winterruhe, sondern es fehlen ganz einfach viele Gartenvögel. Und über die Ursachen dafür und was wir für die Gartenvögel tun können, damit sie sich auch im Winter in unseren Gärten wohlfühlen, darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Alles Möhre oder was. Und später gibt es dann auch noch Tipps dazu, was im Winter im Garten auch noch erledigt werden könnte oder auch sollte. Und da spielen dann die Gartenschere und die Gießkanne eine große Rolle. Alles Möhre oder was, das ist ja der Gartenpodcast vom NDR in Niedersachsen, den ihr alle 14 Tage in der ARD Audiothek bekommt. Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR. Und ich habe hinter dem Reihenhaus bald wieder meine Kübel stehen mit Tomaten, Heidelbeeren und Kräutern. Da freue ich mich schon so richtig drauf. Und ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, normalerweise ist ja meine Kollegin Martina Witt in diesem Podcast immer dabei. Sie fehlt heute aber leider, denn sie ist krank. Also Martina, gute Besserung von hier aus und dann bis zur nächsten Folge, da bist du dann wieder hier bei mir an der Seite. Ja, und jetzt geht es um die immer weniger werdenden Gartenvögel und dazu bin ich beim NABU in Hannover und bin hier mit Rüdiger Wohlers vom NABU-Verband hier in Niedersachsen und wir stehen im Garten der Geschäftsstelle, glaube ich.
Ja, genau, der Landesgeschäftsstelle.
Um uns herum, ja, alles noch so ein bisschen winterlich. Die Temperaturen werden in den nächsten Tagen aber ein bisschen weiter nach oben gehen. Ab und zu rumpelt auch mal eine Stadtbahn hier vorbei, also nicht wundern. Aber wir dachten uns, bei dem Wetter, die Sonne scheint heute und hier sind ja auch eine Futterstation und ein Futterhäuschen und so weiter und so fort. Vielleicht kommt auch noch mal ein Vöglein angezwitschert, Rüdiger. Du kennst die ja alle, die Vögel, oder?
Naja, nicht alle persönlich, aber die meisten, die zwitschern schon länger um uns herum. So ein paar, die machen uns jetzt schon die große Freude, den Vorfrühling zu begrüßen.
Wir gucken mal auf die Gartenvögel. Ihr habt ja vom NABU die Stunde der Wintervögel. Das war im Januar und da habt ihr zählen lassen. Und da ist ein dramatisches Ergebnis rausgekommen, kann man sagen. Und ich habe diese Folge auch genannt, sterben die Wintervögel aus oder sterben die Gartenvögel aus? Fragezeichen. Ist das ein bisschen zu drastisch formuliert, Rüdiger?
Das wird sich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren entscheiden. Wir haben so ein bisschen Angst, dass wir auf so einer schiefen Ebene mittlerweile sind mit vielen Beständen, selbst einst häufiger Arten. Wir stellen jetzt über 5 Jahre fest, dass bei dieser großen Mitmachaktion, das ist ja die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland, viele, viele Arten einen Rückgang haben, teilweise signifikant weit über 10%, manche sogar über 30%. Und das ist wirklich kein Ausnahmefall. Gerade auch in niedersächsischen Gärten stellen wir fest, dass in den letzten 5 Jahren die Sichtungen in den Gärten um gut ein Fünftel abgenommen haben.
Woran das liegt, darüber sprechen wir gleich. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz auf diese Stunde der Wintervögel kommen. Wie läuft das immer ab? Also ihr ruft auf, dass Privatpersonen in ihren Gärten zählen sollen.
Wir haben genau genommen diese Aktion importiert nach Deutschland. Die lief nämlich schon jahrzehntelang in Großbritannien mit jeweils Hunderttausende Teilnehmenden dort. Und es läuft ganz einfach ab. Man nimmt sich an einem festgelegten Wochenende eine Stunde vor, nur auf Piepmätze zu gucken. Und da sagt man zum Beispiel, ich setze mich von 8 bis 9 in den Garten oder ans Fenster und dann schaue ich, was ich sehe während dieser Stunde. Und zwar immer von jeder Art die jeweils höchste gleichzeitige Zahl, sodass das Ganze natürlich auch statistisch einen richtigen Sinn macht. Und dann schreibt man auf, was man dort beobachtet oder man holt es einfach nach, wenn man die Art vorher nicht kannte.
Nun habe ich gelesen, dass da, ja, ich glaube hier in Niedersachsen knapp 250.000 Vögel gezählt worden sind. Im Jahr davor, da waren es noch weit über 300.000. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass die Vögel gerade in den Gärten waren, wo nicht gezählt wird?
Wir können natürlich saisonale Schwankungen auch haben. Es kann auch sein, dass in anderen Gärten mal gezählt wird. Aber signifikant ist natürlich der hohe Rückgang. Und den haben wir über Jahre jetzt schon. Der ist als klarer Wert durchlaufen. Und zwar bei eigentlich immer den gleichen Arten, die dabei auftauchen. Und das gibt uns natürlich ganz, ganz enorm zu denken. Weil wie gesagt, es sind viele auch einstmals häufigere Arten darunter. Die Amsel fällt besonders auf. Aber bei der Amsel ist ein Sondereffekt aufgetreten. -42% in Niedersachsen. Deswegen, weil im vergangenen Jahr der Usutu-Virus wieder fürchterlich unter den Amseln gewütet hat. Und da braucht es einfach, bis der Bestand sich wieder aufgebaut hat.
Dieses Virus wird durch Stechmücken übertragen und stammt ursprünglich aus Afrika. Und wenn du sagst, 42% weniger, das ist doch schon heftig. Erholt sich denn so ein Bestand dann wieder davon?
Also bei der Amsel ist davon auszugehen, weil sie eine nicht spezialisierte Art ist. Die braucht keinen besonderen Lebensraum. Das wird sich sicherlich wieder auffüllen, wenn nicht andere Faktoren hinzukommen. Bei den anderen Vogelarten sieht es ganz, ganz anders aus. Da wissen wir teilweise nicht ganz klar, worauf es zurückzugehen ist. Aber ganz sicher ist es, wir haben natürlich einen großen Verlust an Gartenflächen. Wir haben immer stärkere Verdichtungen in den Innenstädten. Alte Gärten verschwinden und die Vielfalt in den Gärten, die ist großenteils passé. Klimawandel kommt mit dazu, den kann man wirklich ablesen. Stichwort beispielsweise Trockenheit und auch andere Klimaeinflüsse dabei. Und da kommen andere Faktoren obendrauf und die beschleunigen diesen Trend.
Also rückgängig oder dramatisch rückgängig sind die Zahlen beim Haussperling, bei den Kohlmeisen und Blaumeisen. Also die Vögel, die man eigentlich so ganz normal eigentlich in den Gärten immer in großer Zahl hatte.
Ja, in der Tat. Und das ist durchläufig also der Fall. Wir haben sowohl in den städtischen Bereichen als auch in den dörflichen Bereichen sehr auffallend ist, dass das beschleunigt auch den Trend zum Beispiel beim Haussperling, der eigentlich immer die Nummer eins gewesen ist, ist ja diesmal natürlich auch noch geblieben. Trotzdem der Rückgang da ist, insbesondere in den Bereichen, die ein bisschen städtischer sind. Auf dem Land sieht das ein bisschen verschoben aus, aber in den städtischen Bereichen, da geht er ganz, ganz stark zurück.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ihr habt auch festgestellt, durch die, die da gezählt haben, da sind auch ein paar Vogelarten verstärkt wieder bei uns. Also zum Beispiel der Hausrotschwanz. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, der Hausrotschwanz nun auch lustigerweise und gerade unser Nabu-Vogel des Jahres in 2025, der taucht auf, wenn auch nur mit etwas mehr als 70 Tieren, aber eigentlich sollte der hier gar nicht sein. Der sollte höchstens in Südfrankreich sein oder vielleicht an den Gestaden des Mittelmeers in Nordafrika. Der hat ja eigentlich noch gar nichts verloren.
Ist also eigentlich ein Zugvogel?
Der ist ein Zugvogel auf jeden Fall, aber genauso wie bei der Mönchsgrasmücke, die man manchmal an Silvester auf dem Balkon sehen kann. So ist das bei uns in Oldenburg beispielsweise der Fall. Da zeigt sich ganz doll, dass Klimawandel ablesbar ist. Menschgemachter Klimawandel lässt sich bei den Gefiederten ganz, ganz deutlich ablesen. Es sind immer mehr Zugvögel da, die eigentlich bei uns in der Zeit gar nichts zu suchen haben.
Gut und oder nicht gut. Und wir gucken jetzt nochmal auf die, die jetzt doch dramatisch rückläufig sind da, die Gartenvögel. Was können wir denen denn bieten? Also ich denke mal, vielleicht gucken wir aufs Futter zunächst, später auch noch darauf, wie wir unsere Gärten einrichten können, Nistplätze vielleicht anbieten können, Nistkästen und so weiter und so fort, entsprechend bepflanzen. Aber gucken wir mal aufs Futter. Jetzt haben wir noch Winter. Die Temperaturen sind schon ein bisschen milder geworden. Sollten wir jetzt zufüttern?
Also ein Garten ist ja immer ein ganz großes Laboratorium der Natur. Und dazu gehört zum einen natürlich die Vielgestaltigkeit, zum anderen aber auch, dass wir den Winter nutzen können als Jahreszeit, um zum Beispiel eine artgerechte Winterfütterung durchzuführen. Das sind also Saaten, beispielsweise auch ölige Saaten, die wir anbieten können, die es überall im guten Fachhandel auch gibt. Das sind auch Fettblöcke, die wir raushängen können und natürlich als kleine Vitaminbombe auch schon mal einen Apfel. Ja, wenn der auf dem Boden ist, dann freut sich die Amsel und da freuen sich ganz andere auch noch darüber. Aber generell entscheidend ist, dass wir den Garten vielgestaltig machen, über das gesamte Jahr hinweg. Dass wir vor allem der großen Katastrophe entgegenwirken, die da heißt Insektensterben. Und das ist der ganz große Faktor, der insbesondere sich natürlich bei den Vögeln niederschlägt. Wir haben über das gesamte Jahr gerechnet einen dramatischen Rückgang an Insekten und das ist nun mal die Nahrungsgrundlage. Die Vögel brauchen die Insekten, um überhaupt ihre Brut großziehen zu können. Und so kommt also ein großes Mosaik zusammen an Maßnahmen, die wir machen können. Deckung schaffen, Brutplätze schaffen, Wasser in den Garten holen und vor allem heimischen Pflanzen dort eine Heimat geben.
Gut, du hast jetzt schon den großen Rundumschlag gemacht. Wir gucken da nochmal gleich ganz im Detail drauf. Lass uns nochmal eben beim Futter bleiben. Hier habt ihr ja auch eine Futterstation hängen. Also das gute alte Futterhäuschen, so wie man es vielleicht noch im Garten manchmal sieht, also richtig so ein Haus, wo die Vögel reinflattern und dann etwas aufpicken, ist nicht mehr so angesagt, weil ich weiß, wir hatten ja schon mal eine Folge vor einiger Zeit aufgenommen, wenn vorne was reinkommt beim Vogel, kommt manchmal hinten auch wieder was raus.
Genau, das ist das Problem. Also die Futterhäuschen sehen zwar immer sehr, sehr nett aus, aber es sind oftmals dann auch Infektionsquellen, wenn Vögel infiziert sind und dann eben etwas fallen lassen. Besser ist es, wenn man Futterschütten, Futterröhren und anderes nimmt, Trichter und so weiter. Man kann natürlich auch Häuser nehmen, bei denen es einen Ansitz gibt, sodass dann auch Amseln und Co. eine Möglichkeit haben, da ranzukommen. Aber besser ist es auf jeden Fall, hygienisch zu sein bei alledem und immer mal vernünftig ausfegen, gerne auch mit heißem Wasser mal das Ganze reinigen, niemals mit Chemikalien, das ist ganz wichtig. Und immer gucken, dass alles trocken ist, damit sich da nicht etwas Schimmel bilden kann.
Komm, wir gehen mal ran da an dieses Futtersilo. Also so ein Futtersilo habt ihr hier aus Kunststoff. So ein Zylinder ist das, durchsichtig an den Seiten. Oder beschreib du doch mal, du kannst das viel besser.
Ja, das ist eine lange Röhre, einfach aus so einer Art Plexiglas, die hier aufgehängt wurde und die ist auch mit Metall verstärkt, sodass das Ganze auch gut sauber gehalten werden kann. Man kann das einfach mal durchspülen und das Futter, das oben eingeschüttet wird, das rutscht dann einfach nach. Jetzt haben die Vögel mehrere Ansitze, sodass zeitgleich mehrere Vögel dort auch ranfliegen können. Es gibt sogar ganz große Säulen, die haben gleich 10 oder 12 davon und es ist natürlich toll zu gucken, wer kommt denn dann? Es gibt ja einige Arten, beispielsweise die Schwanzmeise, die ist im Prinzip immer nur im Schwarm unterwegs oder auch im Winter gerade sich zusammenrottende Meisen, Kohlmeise oder Blaumeise, die sind dann mit mehreren da, genauso wie die Spatzen. Und wie gesagt, hygienische Sache und natürlich ein Hingucker, wo man gleich mehrere Vögel entdecken kann.
Gut, im Moment ist keiner da, aber wahrscheinlich, weil wir beide hier stehen.
Ja, die halten natürlich 3 Meter Abstand jetzt von uns. Die beobachten uns auch ganz genau. Und ich sehe da vorne auch schon den Zaunkönig, der uns anlinst und der sagt, naja, gleich sind die weg. Aber dann hole ich mir dann doch meine Haferflocken.
Gut, dann gehen wir mal wieder ein paar Meter zurück und gucken, ja, auf etwas anderes, was man den Gartenvögeln jetzt auch anbieten sollte. Manche haben es vielleicht auch noch in den Gärten hängen. Ich meine jetzt einen Nistkasten. Warum ist das so wichtig, den Vögeln eine Nistmöglichkeit, naja, was heißt, warum ist das so wichtig? Natürlich ist es wichtig, sonst können sie ja nicht nisten. Aber die normalen oder die Nisthöhlen, die man früher so hatte an alten Gebäuden, die gibt es ja alle nicht mehr.
Den höhlenbrütenden Vögeln können wir im Prinzip eine Nachahmung einer natürlichen Höhle in den Garten hineinhängen. Das sind ja normalerweise Spechthöhlen oder das sind aber Verletzungen an Bäumen, in die diese Vögel eben hineinflitzen und in denen sie brüten, vom Sperling bis zur Meise und ganz, ganz vielen Arten. Der Kleiber gehört zum Beispiel auch dazu, das wissen kaum Leute. Und wir haben natürlich immer weniger natürliche Höhlungen in den Gärten, weil einfach tote Bäume rausgenommen werden, weil Spechte vielleicht nicht mal gleich einen großen Baum dort finden können und denen können wir helfen durch einen Nistkasten, den wir selber bauen. Es hat übrigens einen doppelten Effekt, wenn man sowas raushängt, nämlich zum einen sind das hervorragende Brutmöglichkeiten für diese höhlenbrütenden Arten, die da 2 oder sogar 3-mal drin brüten können. Und zum anderen haben sie, und deswegen sollten die im Winter auch draußen bleiben und deswegen sollte im Oktober auch das alte Nest entfernt werden, haben die Vögel die Möglichkeit, kalte Winternächte da drin zu verbringen. Das Nest sollte übrigens deswegen rausgenommen werden, jetzt ist es schon zu spät dafür, weil dann viele Parasiten auf die Tiere übergehen könnten im Winter, denn die verbergen sich in dem alten Nest. Ganz wichtig, Schutz anlegen, wenn man altes Nest entfernt, möglichst den Nistkasten vorher runternehmen zum Eigenschutz, möglichst sogar eine FFP3-Maske tragen und dann vorsichtig das alte Nest entfernen, ab in eine Plastiktüte und ab in den Hausmüll, damit man sich nicht mit irgendwelchen Dingen darin auch infizieren kann.
Jetzt weiß ich aber, du hast damals, als wir schon mal so eine Folge produziert haben, gesagt, klopft mal vorher an bei diesem Nistkasten, nicht, dass euch da jemand entgegenspringt.
Ja, das Anklopfen wird immer sehr, sehr gerne angenommen, vor allem von denen, die schon mal überlegen, ob sie darin überwintern sollten. Das können zum Beispiel Mäuse sein, das kann auch durchaus mal ein Eichhörnchen sein, wenn der denn groß genug ist. Ein Starnkasten beispielsweise, der reicht auch im Eichhörnchen schon mal, um da vielleicht noch Vorräte unterzubringen und anderes mehr.
Also anklopfen, dann kann derjenige, der da drin gerade sich es gemütlich gemacht hat, doch mal rausflitzen und überrascht uns nicht so und wir sind nicht verschreckt, wenn wir die kleine Klappe öffnen, um zu reinigen. Ja, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich Baupläne runterlädt oder ihr bietet ja vom NABU auch ganze Bausätze an, also Nistkästen-Bausätze.
Also im Netz gibt es natürlich sehr, sehr viele Baupläne, auch auf den NABU-Seiten und wir haben seit vielen, vielen Jahren im Einsatz eine Bauplansammlung, die unsere Kollegen im Norden in Ostfriesland mal entwickelt haben und die mittlerweile in ganz Europa eingesetzt wird. Auf über 30 Seiten findet sich da von der Steinkauzröhre, was Spezifisches, über den dicken Kleiberkasten und den Fledermauskasten, alles bis hin zum herkömmlichen Meisenkasten und dem Starn.
Und wer jetzt noch keinen Nistkasten draußen hängen hat, also vielleicht jetzt selbst ein Bauen, zusammenzimmern, ist gar nicht so schwer, habe ich auch schon mal gemacht. Oder man kauft halt einen, gibt es ja auch. Und die sollten dann auch in den nächsten Tagen schon rausgehängt werden. Denn viele Vogelarten fangen jetzt schon langsam an, die Kinderstube einzurichten.
Ja, die suchen schon mal so ein bisschen rum und sagen sie, wo könnte denn hier mein Penthouse sein für die nächste Brutsaison? Das ist doch schon mal krumm gucken zu können und danach zu suchen, wo man sein eigenes Revier aufmacht. Und die schauen dann auch schon mal rein. Also ist es nie zu spät, einen Nistkasten aufzuhängen. Aber ist es ganz gut, wenn man die erste Brutsaison mitnehmen will, das bis spätestens Mitte März erledigt zu haben.
Und ich sage ja immer, die Gartenvögel, die bedanken sich dann sozusagen bei uns auch dafür, dass wir denen so eine Nistmöglichkeit dahingehängt haben. Denn es gibt ja so Tierchen, die ich an meinen Pflanzen, an den Kulturpflanzen oder am Gemüse dann später gar nicht so gerne haben möchte. Also Blattläuse zum Beispiel. Und so ein Meisenpaar fängt schon ordentlich was weg.
Also die können wirklich ganz, ganz viel wegsammeln. Das sind viele Kilo, die bis zum Aufzug der Brut tatsächlich auch reingeholt werden. Und es kommt ja auch noch der Gesang hinzu. Was wäre denn ein Frühling ohne Vogelgesänge? Das wäre nun gar nichts. In dem Zusammenhang auch gleich ein Tipp. Starenkästen auch mal wieder aufhängen. Kennen viele gar nicht mehr. Viele denken nur, ein Starenkasten ist ein Blitzgerät. Aber Starenkästen gehören auch in einen jeden Garten hinein, der groß genug ist oder sogar an die Hauswand. Und davon gleich ein paar mehr. Und die Stare werden oben am Dach sitzen und werden viele tolle Lieder singen.
Ach, wunderbar. In einigen Wochen oder Tagen ist es soweit. Da freuen wir uns schon drauf. Und ich sehe es ja auch hier bei euch im Garten. Da liegt ja noch ordentlich Laub überall rum. Ihr entfernt das natürlich nicht, denn Laub ist ja ein wichtiger Rohstoff. Und für die Gartenvögel ist Laub auch wichtig, weil unter dem Laub, da finden sie ja vielleicht manchmal was.
Ja, Laub ist ein wirkliches Gold für den Garten, denn darunter finden sich die Würmchen, finden sich die überwinternden Insekten, Schnecken und vieles andere mehr. Ja, und natürlich kann auch der Igel, wenn er denn aufwacht irgendwann im Frühjahr, da auch schon mal ein bisschen durchsuchen und durchschnüffeln. So etwas ist immer ein großes Dorado für all die anderen größeren Wesen, die eben auf Insekten und Co. angewiesen sind.
Ja, du hast es vorhin schon angedeutet, wir sollten auch entsprechende Pflanzen in den Garten setzen, von denen die Vögel etwas haben. Dazu gehören ja, denke ich, auch mal Hecken, nicht? Die müssen sich auch mal zurückziehen können, die Vögel, und auch vor Feinden vielleicht Zuflucht suchen. Also was könntest du da empfehlen?
Also Hecken sind ein ganz wesentliches Element eines naturnahen und vogelfreundlichen Gartens. Denn sie bieten Unterschlupf, sie bieten Deckung, dann kann eben der Sperber sie nicht so schnell entdecken, gerade die Kleinvögel und andere natürlich auch mehr. Sie bieten natürlich viele Brutmöglichkeiten und deswegen ist es wichtig, dass man auch heimische Sträucher nimmt. Da kann das Pfaffenhütchen sein, da kann durchaus mal Weißdorn stehen, da kann die Schlehe stehen, da kann der Hasel stehen und vieles andere mehr. Da gibt es dann auch Brutäste, Brutquirle, in die die Nester hineingebaut werden können. Und nie vergessen, eine Hecke ist das beste Buffet dann, gerade im Sommer und im Herbst und manchmal bis in den Winter hinein für die Vögel im Garten.
Gut, und wenn es jetzt an Stauden und Gehölze geht, die wir in die Beete pflanzen, wonach sollten wir da ja auswählen? So die natürlichen oder die heimischen Wildstauden vielleicht?
Also zum einen kann eine Wildblumenhecke natürlich entstehen mit einem schönen vielfältigen Rand, der auch entsprechend blüht. Da darf auch der Rasen mal höher werden. Der darf er vielleicht auch mal ausmagern. Man kann die oberste Schicht auch mal abtragen. Einfach mal gucken, was siedelt sich dort an. Man kann natürlich ein bisschen nachhelfen mit heimischem Saatgut. Es wäre wichtig, immer heimisches Regio-Saatgut dafür zu nehmen und nicht irgendwelche Berg- und Mittelmeermischungen, die dann sowieso nichts bieten oder vielleicht auch gar nicht wiederkommen werden. Und schön ist es, wenn es gelingt, über das Jahr hinweg einen Blütenhorizont zu zaubern. Das kann auch einfach mal eine Wildblumenwiese sein. Also den Garten mal an einer gewissen Stelle mal wild werden lassen, sodass Insekten dort auch eine Labsal haben.
Und ganz wichtig ist es ja auch, ich meine, wir sind jetzt im Winter, der Herbst ist schon ein bisschen weiter zurück, aber ihr habt hier auch noch vieles stehen und habt es nicht runtergeschnitten.
Genau, wir haben hier also nicht den großen Runterschneider angesetzt, aus einem guten Grund, denn in vielen Stängeln sind sie markhaltig oder hohl, überwintern eben die Larven von Insekten, da finden sich alle möglichen Raupen und ähnliches mehr. Viele Schmetterlinge haben die Möglichkeit, sich dort zu entwickeln, auch eben viele andere Käfer und so weiter. Und die sind natürlich auch immer eine ganz große Eiweißbombe für die Vögel, die im Winter sich im Garten aufhalten. Deswegen, die sollten stehen bleiben und können dann im Frühjahr entfernt werden.
Und mein Beispiel ist ja, weil du sagst, Schmetterlinge, die guten alten Brennnesseln. Ne? Viele haben die nicht gerne im Garten, aber es gibt ja, Schmetterlingsarten, die ihre Eier nur an Brennnesseln absetzen oder ablegen und die Raupen ernähren sich dann ausschließlich von den Brennnesselblättern.
Ja, in der Tat. Viele Schmetterlingsraupen sind hochspezialisiert. Die Brennnessel, die ist berühmt dafür, dass der kleine Fuchs und andere sich natürlich darauf freuen, das ist klar. Dann müssen wir aber leider beim kleinen Fuchs konstatieren, der Falter unserer Kindheit, sag ich mal, ja, die wir in den 60ern, 70ern aufgewachsen sind, der ist fast nicht mehr da. Er ist ablesbar, der menschgemachte Klimawandel, der sich bei den Schmetterlingen breit macht, er weicht nach Norden aus, weil er mit unseren Temperaturen und unserer Trockenheit nicht mehr klarkommt. Aber es kommen dann plötzlich Arten aus dem Süden eben bei uns mehr eingeflogen. Und deswegen ist es trotzdem wichtig, dass wir den Garten, wie gesagt, vielgestaltig halten und einfach diesen Arten die Möglichkeit geben, hier auch Entwicklungsräume zu finden und sich daran zu entwickeln.
Also ein naturnaher Garten ist das A und O für alles, was da kreucht und fleucht. Ja, was könnten wir noch tun? Also für die Vögel jetzt Wasserstellen vielleicht auch anbieten, damit sie etwas zu trinken haben, wenn es wieder trocken und heiß wird.
zur warmen Jahreszeit hin, wenn Schnee und Frost vorbei sein werden, wäre es gut, immer Wasser im Garten zu haben. Das können kleine Tränken sein, das kann auch eine Pumpe sein, die betrieben wird an einer kleinen Wanne beispielsweise. Man sollte aber dabei immer darauf achten, dass nicht Tiere hineinfallen können. Also alles, was eine hohe Kante hat, was eine rutschige Kante hat, ist überhaupt gar nicht geeignet. Denn gerade Kleinsäuger fallen dann rein und ertrinken. Das kann der Igel sein, das kann die Spitzmaus sein. Es können übrigens auch sehr viele Insekten sein, die daran elendig verenden. Deswegen sind flache Bereiche, flache Zonen, kleine Sumpfzonen sehr viel sinnvoller. Der Mini-Teich vielleicht, der auch ein bisschen mit Folie oder mit Lehmabdichtung angelegt wird, der kann eine ganze Menge Labsal dort in den Garten hineinbringen.
So, dann, wir stehen ja wie gesagt hier bei euch im Garten. Der Rasen ist schön grün, der Kompost ist da hinten. Ach, richtig idyllisch. Und dann rankt sich hier an dem Gebäude auch etwas empor. Also begrünte Fassade ist auch etwas für Gartenvögel, denke ich.
Das Haus ist immer im grünen Pelz am besten verpackt, aber nicht nur verpackt, sondern bietet auch vielfältigen Lebensraum für unglaublich viele Tiere, von den Schmetterlingen, die manchmal dahinter sogar überwintern, bis hin zu den Vögeln, die darin brüten oder auch ihre Beeren finden. Man kann gerade mit Fassadengrün sehr, sehr viel machen, muss natürlich gucken, dass es das Geeignete ist, sodass also nicht das Mauerwerk irgendwelchen Schaden tragen kann oder das Ganze unter das Dach wächst, aber ansonsten einfach da sich informieren und auch immer ein bisschen experimentieren, das bringt eine ganze Menge. Wieso wie Dachbegrünung natürlich auch, wenn sie fachgerecht gemacht wird. Also die Fassade ist eine in weiten Teilen ungenutzte Ecke, ein großes Potenzial, das wir für die Natur eigentlich noch kaum erschlossen haben. Was man nicht machen sollte, man sollte die Fassadengrünpflanzen nicht so setzen, dass die Nisthilfen beispielsweise überwuchert werden. Das passiert nämlich mal, dann werden sie nicht mehr gerne angenommen.
Und weil du ja die Nisthilfen nochmal angesprochen hast, also die Kästen zum Beispiel, da sollte ich ja auch genau überlegen, wo ich die aufhänge. Also in der prallen Mittagssonne, also da sollte die nicht hängen, dann hast du da drin ja vielleicht 50, 60 Grad.
Ein Backofeneffekt im Nistkasten kann tödlich sein für die Tiere. Deswegen sollten es natürlich auch Kästen sein, die ausreichend Luft in sich haben, die also nicht zu klein angelegt sind. Keinesfalls irgendwelche kleinen Plastikrohre, die viel zu dünn sind, mit einem aufgenagelten Dach, aus dem die Tiere dann kaum mehr rauskommen, auch bei der Hitze, sondern sie sollten schon ein bisschen Platz haben, sollten sozusagen atmen können, ganz egal, ob es Holz oder Holzbeton ist. Möglichst nicht an einer freien Backsteinwand in der prallen Sonne, so wie du es schon gesagt hast, sondern gerne mal so halbschattig, auch gerne an den Baum angebracht, oder es kann auch die Wand sein, das ist kein Problem, wenn ein Überstand da ist. Und was besonders schön ist, ist, wenn man auch den Arten, an die eigentlich nie gedacht wird bei den Nisthilfen, ein Obdach bietet.
Welche wären das denn?
Das ist zum Beispiel der Mauersegler. Der Mauersegler, der lebt ja fast nur in der Luft. Der verbringt ja von Nahrungsaufnahme bis Paarung, von Schlaf bis Wasseraufnahme alle Zeit in der Luft. Und da wäre es toll, wenn man denen ein bisschen hilft, weil die kommen immer weniger in die Häuser rein. Die sind der Kulturfolger und schlüpfen normalerweise unter Dachpfannen und ähnliches. Aber jetzt werden die Häuser gedämmt, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Und deswegen kann man denen mit speziellen Nisthilfen helfen. Und wenn die über 6 Meter Höhe angebracht werden, aber auch nicht in der prallen Sonne, dann hat man gute Chance, denen zu helfen. Kleines Sonnendach drüber hilft auch.
Rüdiger, jetzt haben wir schon eine ganze Menge erfahren zu dem, wie wir den Gartenvögeln helfen können. Was wären denn vielleicht aus deiner Sicht jetzt die wichtigsten 3 Punkte, die wir jetzt noch in diesen Tagen umsetzen könnten?
Das Wichtigste wäre sicher zu schauen, was ist überhaupt an Arteninventar bei mir da im Moment. Also Winterfütterung dann irgendwann vielleicht auslaufen zu lassen. Manche Leute schwören ja auch auf die Ganzjahresfütterung. Ist ein Thema, das sehr, sehr viel diskutiert wird, aber das sich eigentlich immer mehr durchsetzt. Das Zweite ist schon mal überlegen, was kann ich aussäen und was kann ich pflanzen an Stauden, an Gehölzen, vielleicht auch an Bäumen sogar. Und dann ganz schnell rangehen, ab an die Werkbank, Nistkasten bauen oder kaufen und ran an Baum oder Dach.
Ja, so wollen wir das machen. Und wie am Anfang schon angekündigt, wollten wir auch noch gucken auf ein paar Dinge, die wir jetzt auch noch machen können in den Gärten oder auch sollten. Und da habe ich zum Beispiel hier den Schnitt von Obstbäumen, also Apfelbaum, Birnbaum, die Quitte und auch die Beerensträucher, die sollten bis spätestens März geschnitten werden.
Ja, in der Tat. Das ist ganz wichtig, denn dann beginnt auch die Brut- und Setzzeit. Dann sollten wir nicht mehr groß eingreifen. Dann sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass die Tiere in Ruhe gelassen werden und dann mit ihrer Brut auch beginnen können.
Das bedeutet auch, dass ein allgemeiner Rückschnitt, zum Beispiel Hecken, auf den Stock setzen heißt ja, dass ich so bis auf, sagen wir mal, 5 oder 10 Zentimeter alles runterschneide, ist dann auch gar nicht mehr gestattet vom 1. März an.
Also dann ist wirklich finito und dann haben die Vögel entsprechend den Vortritt und übrigens viele andere Arten auch. Aber die müssen die Möglichkeit haben, dann ungefährdet ihre Nistplätze einnehmen zu können.
Gut, also der radikale Rückschnitt ist dann nicht mehr gestattet. So ein leichter Erhaltungsschnitt oder Auslichtungsschnitt, das geht dann schon noch.
Es geht aber nur dann, wenn man sich ganz sicher ist, dass tatsächlich kein Brutgeschäft dort stattfindet. Ansonsten sagt das Naturschutzgesetz, Finger weg und Säge allemal.
So, Stichwort Immergrüne. Also die Pflanzen, zum Beispiel Buchskugeln, die eben ihre Blätter auch im Winter nicht abwerfen, da sollte ich dann schon mal gucken an frostfreien Tagen, dass die auch Wasser kriegen. Ne? Denn die meisten, die erfrieren nicht, sondern die vertrocknen einfach.
Ja genau, das wird also sehr stark unterschätzt. Man denkt bei Trockenheit immer nur an den Sommer, aber es kann auch sehr, sehr trockene Winter geben. Und dann haben die ganz große Probleme, dann wieder in die Gänge zu kommen.
Gerade vielleicht auch die, die unterm Dachvorsprung stehen, so die Buchskugeln oder andere Immergrüne. Also da, wenn es nicht tief gefroren ist, also ordentlich mal gießen. Und dann gibt es ja auch junge Obstbäume zum Beispiel, die gepflanzt worden sind oder vielleicht auch die älteren, die schon im Bestand sind. Die freuen sich über so einen weißen Anstrich des Stammes, denn wir merken es ja selber, die Sonne, die hat jetzt schon so einige Kraft und wenn dann morgens die Sonne so oder auch mittags auf die Stämme scheint, dann wird es da richtig warm. Die Rückseite ist noch so ein bisschen frostig vielleicht aus der Nacht und dann kann es zu Spannungen kommen und dann reißt die Borke oder die Rinde und das ist nicht gut.
Nee, das kann also sehr, sehr gefährlich werden, weil dann natürlich auch Bakterien relativ leicht eindringen können und dem Baum auch schnell das Chaos machen können.
Also dann so ein Schutzanstrich lieber schnell auch drauf gepinselt, dann bleiben eure Obstgehölze und auch andere Bäume, die das nötig haben, auch gesund und munter und liefern das, was wir haben wollen, dann im Sommer nämlich ordentlichen Ertrag. Und ganz wichtig, die Kübelpflanzen, die im Winterquartier stehen, vielleicht schon seit Wochen, seit Monaten, da auch mal nachgucken jetzt, ne? Also noch nicht rausräumen natürlich, aber mal gucken, mal lüften, vielleicht auch ein bisschen gießen und wenn da so lange hellgrüne Triebe sich schon gebildet haben, diese Geiltriebe, die sollten lieber weg.
Ja, auf jeden Fall, weil sonst geht die Energie dann nämlich verloren. Aber wenn wir schon drinnen schauen, dann sollten wir auch vielleicht mal im kalten Zimmer, in dem wir sie überwintert haben oder in der Veranda oder auch im Schuppen oder der Dachluke mal einfach schauen, ob da vielleicht gerade denn, wenn es ein paar Grad schon so Richtung 10 Grad plus geht, sich Schmetterlinge aufhalten, weil die versuchen dann nämlich aus dem Winterquartier rauszukommen. Und da wäre es nämlich gut, die Tür oder die Dachluke oder das Fenster zu öffnen, dass die dann auch wieder entsprechend Saft in ihre Flügel pumpen und rausfliegen können.
Also es ist immer was los in der Natur, Rüger.
Ganz genau, das ist eben das Schöne daran. Ich sagte ja schon, der Garten ist ein riesiges Laboratorium. Man kann nie sofort bei jedem Experiment all genau das erreichen, was man machen möchte. Aber das Schöne ist, die Natur füttert eigentlich die eigene Neugier dabei ständig an.
So, das war es dann auch schon mit dieser Folge von Alles Möhre oder was. In 14 Tagen gibt es dann die nächste Ausgabe und wie immer natürlich in der ARD Audiothek. Ja, Rüdiger Wohlers vom NABU hier in Niedersachsen, ganz herzlichen Dank an deine Tipps rund um die Gartenvögel und wir hoffen natürlich, dass sich die Bestände wieder erholen und einpegeln werden.
Ich hoffe auch ganz doll darauf, denn den stummen Frühling, den wollen wir alle nicht. Die Amsel und der Hausrotschwanz, die gehören einfach mit dazu.
Ganz genau so ist das. Und wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir gerade besprochen haben oder auch zu anderen Gartenproblemen, die ihr habt, dann schreibt uns gerne eine Mail und zwar an garten@ndr.de. Und passend zu unserem Thema heute haben wir auch noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar Weird Animals. Übersetzt heißt das ja seltsame Tiere. Die beiden Hosts Robin und Theresa haben sich da auch in einer Folge mit dem Specht beschäftigt. Ja, so ein Buntspecht erkennt ihr ja wegen seines bunten Federkleides wahrscheinlich alle. Und wer ihn nicht erkennt, der wird vielleicht durch einfaches Hören auf ihn aufmerksam. Denn das Hämmern oder Klopfen der Spechte ist so eine ziemlich individuelle Eigenschaft. Und in der Folge Specht-Kopf Schmerzen vom Hämmern versuchen die beiden herauszufinden, warum ein Specht überhaupt hämmert und ob er davon tatsächlich Kopfschmerzen bekommt. Und außerdem sprechen sie über den bunten Kollegen als Wieseltaxi und das irre Paarungsverhalten der Spechtinnen wird auch angesprochen. Also Weird Animals hört ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Und Ralf Walter, das bin ich, sagt Tschüss. Ich bin Redakteur beim NDR in Niedersachsen und in der nächsten Folge ist dann Martina natürlich auch wieder dabei. Und am Ende wünsche ich euch wie immer viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon mit möglichst vielen Gartenvögeln und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.